Ja, ich habe mich ehrlich gefreut, als die Einladung kam vom Werner, ob ich mal wieder hier sprechen darf. Ich war vor ein paar Jahren schon mal da und hatte das so toll in Erinnerung, ein heißes Augustwochenende. Ich konnte eins meiner Kleider anziehen, weiß ich noch genau. Und vor allem war toll, am Sonntagmorgen aufwachen und nur ein Geräusch, Motorräder. Das war so klasse und das wollte ich wieder erleben. Ja. Aber diesmal ist alles anders. Wir haben woanders übernachtet und zwar totenstill. Ja, aber ein Vorteil hat das Wetter. Ich kann nämlich meine Motorradjacke zeigen. Ich weiß gar nicht, ob es eine ist. Die habe ich vor ungefähr 40 Jahren gebraucht gekauft. Aus dem einfachen Grund, weil ich es totschick finde. Ja. Bin öfters als Sozia mitgefahren und konnte sie auch immer wieder bis heute brauchen. Ja, aber jetzt gleich zum Thema. Ich erzähle nicht viel über mich. Wer was wissen will, ich habe eine Homepage. Ja. Sei stark, Chancen und Grenzen der Belastbarkeit. Ich habe 5 Punkte. Erstens, was ist Belastbarkeit? Zweitens, welche Lasten bringt das Leben mit sich? Drittens, wie entsteht Belastbarkeit? Viertens, woran erkennt man belastbare Menschen? Und fünftens, wieso brauchen wir Gott? Was ist Belastbarkeit? In keinem anderen Land Europas, habe ich gelesen, gehen so viele Menschen in ein Fitnessstudio wie in Deutschland. Sie trainieren ihre Muskeln, um sie mehr belasten zu können, sprich, um ausdauernder zu sein. Vielleicht auch schöner. Ja. Nichts dagegen, Körperkraft ist was Wunderbares und in vielen Situationen im Leben von großem Nutzen. Aber die Frage stellt sich doch, wo trainieren Sie eigentlich Ihre seelische Muskulatur? Wie sieht es mit der seelischen Kraft aus? Ich meine damit nicht die Fähigkeit, dass man bei einem Stau auf der Autobahn oder beim Zusammenbauen von IKEA-Möbeln nicht durchdreht. Ja. Das braucht auch Belastbarkeit. Ja. Ich bewundere Menschen, die das schaffen. Ja. Aber ich meine mit seelischer Kraft die Fähigkeit, mit den Problemen, Zumutungen, Niederlagen, Enttäuschungen, Verlusten und so weiter im Leben fertig zu werden, ohne dass sie uns fertig machen. Der Lass hat ja schon viel davon erzählt, wie er es schaffte. Was können wir tun, um die Kraft zu bekommen, die wir brauchen und um sie auch zu behalten? Und das ist das Thema heute, Belastbarkeit. Das Fachwort, habt ihr vielleicht schon gehört, heißt Resilienz. Belastbare Menschen sind Menschen, die unter Lasten nicht zerbrechen. Sie werden vielleicht eingedellt, kriegen Macken, sie werden verbogen, aber sie gehen daran nicht kaputt. Bei einem Ast ist die Sache klar. Ich habe jetzt einfach mal einen mitgebracht, ein kleiner dünner Ast von unserem Mirabellenbaum. Gestern war noch eine Pflaume dran, immerhin eine. Da ist die Sache klar. Da ist die Dicke entscheidend von dem Ast. Aber das Wichtigste ist was anderes. Und was macht der Ast, wenn er belastet wird? Ich zeige es jetzt einfach mal. Ich kriege immer bei Vorträgen Herzen geschenkt. Ich hoffe, ich kriege heute auch eins. Ja. Also ich hänge jetzt einfach mal ein Herz dran, das ist das leichteste aus Blech, vielleicht seht ihr es. Was macht der Ast? Jetzt kommt eins, das ist aus Schiefer, das ist schon deutlich schwerer. So, und jetzt kommt das schwerste, das ist aus Holz, das muss ich hinten einfädeln. So, jetzt mal gucken, gestern hat er es noch geschafft. Ja, seht ihr? Was macht er? Was macht er? Verbiegt sich, total, ja. Aber er bricht nicht. Ja, dieses mickrige Ästchen bricht nicht. Und darum geht's. Warum bricht er nicht? Aus dem einfachen Grund, weil er noch feucht ist. Ja. Entscheidend für seine Belastbarkeit ist nämlich, deswegen war ich mir nicht ganz sicher, ist er schon einen Tag alt, wie viel Feuchtigkeit noch in dem Ast ist. Ja. Wäre der trocken, wäre gebrochen wie Zunder. Die Feuchtigkeit hat er bis gestern über die Wurzeln gekriegt, über den Stamm. Das heißt, dieser Ast lebte davon, dass er eine Verbindung hatte nach unten. eine Quelle. Er braucht eine Quelle. Wo ist unsere Quelle? Welche Wurzeln verleihen uns die seelische Kraft, die Feuchtigkeit, die wir brauchen, um nicht zu brechen? Bevor ich dem nachgehe, will ich mich aber nochmals mit der Frage beschäftigen, Punkt 2, welche Lasten bringt unser Leben mit sich? Zunächst mal alles, was uns Energie kostet, egal ob körperliche oder seelische Energie, ist eine Belastung und zwar immer für Körper, Geist und Seele. Was kostet uns Energie? Das sind zum Beispiel Gedanken. Ja. Negative Gedanken, Ärger, Wut, Groll, Angst, Gefühle, hängt ja zusammen, Erinnerungen, Sorgen, Erfahrungen, die wir gemacht haben, Informationen, die auf uns einprasseln, Aufgaben, die wir haben oder die vor uns stehen, Ziele, Pläne, die wir verfolgen, Dinge, die wir mitgestalten und die Anstrengung erfordern. Also Energie ist zunächst mal neutral, geht es gar nicht darum, ob positiv oder negativ. Alles, was uns Energie kostet, ist eine Belastung. Ich unterscheide 4 Grundkategorien von Lasten. Erstens Alltagslasten, also einfach was zu unserem normalen Leben dazugehört. Haushalt, Beruf, natürlich auch alle Arten von Beziehungen. Also jede Beziehung, in der ich lebe, ist auch eine Belastung, weil es mit Verpflichtungen verbunden ist. Partner sein, Vater, Mutter, Großeltern, alles ist eine Beziehung, die auch uns Lasten abverlangt. Weil wir ja für die Leute auch ein Stück weit da sein wollen und das kostet Kraft. Das ist Alltag. Dann gibt es Sonderlasten. Alles, was den Alltag unterbricht, ist eine Sonderlast. Ja, das kann geplant sein, Urlaub, Feste, wo man sich viel Mühe gibt vorher. Das kann ungeplant sein, Krankheit, Unfall, Verlust des Arbeitsplatzes, Tod eines Angehörigen. Scheitern, Trennung, Versagen, Verletzungen, Einsamkeit, Verluste. Diese Sonderlasten sind deshalb so belastend, weil sie oft völlig unverhofft kommen. Und weil wir oft nicht wissen, wie damit umgehen. Du kannst nicht für alles dich vorbereiten. Und diese Hilflosigkeit bei Sonderlasten, zum Beispiel wenn jemand stirbt, ja, oder wenn ich plötzlich aus was rausgeschleudert werde durch Krankheit, die kostet unheimlich Kraft, bis ich wieder ein Programm habe, wie ich damit umgehe, bis ich mich umgestellt habe. Das ist sehr, sehr kräftezehrend. Dritte Art von Last, Altlasten. Ja, über vieles wächst Gras, das stimmt, aber drunter sind die Altlasten. Ein paar Zentimeter unter der Haut liegen auch bei uns all die Wunden, die nie richtig verheilten. Wunden aus der Kindheit oder Jugend oder auch später, Verletzungen, Enttäuschungen, bittere Abschiede, Grausamkeiten aller Art. Niemand kommt unverletzt davon. Wenn ich an die jetzt Alten denke, dann sind es diejenigen, die als Kinder den Krieg erlebten, unsere Eltern oder Großeltern. Wie viele Väter kamen nicht heim und die Kinder wuchsen ohne Vater auf? Wie viele Väter kamen heim und waren völlig verhärtet? Kürzlich hatte ich einen auf der Couch bei mir. Er hat erzählt, wie sein Vater heimkam und wie er ihn grausamst wegen Nichtigkeiten geschlagen hat. Ja, der war verhärtet. Manchmal schrien die Männer nachts im Traum und ihre Frauen wussten nicht, warum. Wie viele Frauen leben noch, das haben sie vielleicht nie jemand erzählt, die zeitlebens keine Freude an Sexualität hatten, weil sie im Krieg vergewaltigt wurden. Gibt es viel mehr, als man denkt. Wir Jüngeren hatten es leichter, aber die Lasten unserer Eltern haben wir natürlich auch mitgetragen oder unserer Großeltern. Und auch wir selber haben Altlasten. Man kann seine Augen vor Tatsachen verschließen, aber nicht vor Erinnerungen. Bleiben noch die Zukunftslasten? Was kommt alles auf uns zu? Was ist wenn? Wie soll es weitergehen? Nachdem, ich komme jetzt nicht mit all den Problemen, Artensterben, wirtschaftliche Entwicklung, mit Deutschland geht es bergab, habe ich gerade wieder beim Herfahren gehört, ja, wer weiß das nicht. Es wisst ihr selber, was kommt auf uns zu? Das sind vier Arten von Lasten, die jeder trägt. Alltag, Sonderlasten, Altlasten, Zukunftslasten. Kein Wunder, dass bei vielen von uns irgendwann so viel zusammenkommt, dass es zu viel wird, dass man einfach nicht mehr drüber raussieht, dass man nur noch den Ausweg sieht, sich mit Medikamenten zu betäuben, das machen viele, mit Drogen, Alkohol oder, das machen auch viele, sich das Leben zu nehmen. Wie haben es unsere Eltern eigentlich geschafft oder Großeltern, die so viel Schweres erlebten und mitmachten, ihren Mann und ihre Frau zu stehen? Was hat die eigentlich so zäh gemacht und belastbar? Damit bin ich beim dritten Punkt. Wie entsteht seelische Belastbarkeit? Kürzlich stand in unserer Zeitung, man soll jetzt bitte auch im Garten auf Klima, sich auf den Klimawandel einstellen und soll nicht nur Gras säen. Gras kommt nicht gut zurecht mit Trockenheit. Und die Gärtnerin hat dann gesagt, wenn Sie was Neues anpflanzen, also ein bisschen was Höheres, dann gießen Sie diese Pflanze in den ersten 2 Jahren möglichst wenig. Wieso? Weil sie dadurch gezwungen wird, tiefe Wurzeln zu machen. Wenn man es ihr aber zu bequem macht und ständig von oben wässert, spart sich die Pflanze diese Anstrengung. Was heißt das für uns? Was hat uns belastbar gemacht? Ich meine, im Grunde alle, die heute da sind, haben eigentlich den Test schon bestanden. Muss man ehrlich sagen. Ja. Die wenig Belastbaren haben sich schon gar nicht auf den Weg gemacht. Ja. Oder nur mit dem Auto. Ja. Aber ich stelle jetzt mal 5 Fragen, als ich den Vortrag machte, wusste ich ja noch nicht, dass heute regnet. Ich stelle mal 5 Fragen, was unsere Kindheit und Jugend betrifft. Und die könnt ihr ja mit Ja oder Nein beantworten. Erste Frage, wurdet ihr mit dem Auto, von mir aus auch Motorrad oder Gespann, zur Schule gefahren? Oder mit dem Auto, von mir aus auch Motorrad oder Gespann, abgeholt, wenn ihr den Bus verpasst habt. Könnt ihr für euch einfach mal zählen, wie oft sagt ihr Ja oder Nein? Zweite Frage, wurdet ihr beim Mittagessen aufgefordert, nur das zu essen, was euch schmeckt? Und den Rest dürft ihr gerne auf dem Teller lassen oder liegen lassen, wie auch immer. Dritte Frage, gab es bei euch zu Hause Regeln, an die ihr euch halten musstet? Und wenn ihr es nicht tatet, hatte das gar keine unangenehmen Folgen? Dritte Frage, vierte Frage, durftet ihr, wenn es etwas zu arbeiten gab, aufhören, wenn es euch keinen Spaß mehr machte? Letzte Frage. Wurdet ihr, wenn es etwas zu arbeiten gab, gefragt, ob ihr Lust habt? Die Antwort, die Auflösung meines Tests, je öfter ihr mit Nein geantwortet habt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr belastbar geworden seid. Wer hat 5-mal mit Nein geantwortet? Deshalb seid ihr hier. Ja. Ist ganz einfach so, belastbar wird man, wenn man gezwungen wird, Dinge zu tun, die man nicht gern macht. Grenzen zu akzeptieren, die man nicht mag. Ja, sich daran abzuarbeiten, dass etwas nicht so geht, wie ich es gern hätte. Ja. Belastbar wird man, wenn man manchmal die Zähne zusammenbeißen muss. Ja. Sich am Riemen reißen, wie es früher hieß. Ja. Damit klarkommen, dass auch Türen zugeknallt werden. Man Konsequenzen tragen muss. Und ich zähle mich gerade noch zu der Generation, wenn ich euch so anschaue, die meisten von euch auch, also alle, die, sagen wir mal, jetzt so 60 plus sind, ich zähle mich gerade noch zu der Generation, die wirklich so erzogen wurde, dass es eben nicht hieß, wenn du Lust hast. Ja? Oder wenn es regnet, fahre ich dich mit dem Auto zur Schule. Kenne ich alles. Ja? Aber die heutige Generation hat dieses Glück nicht. Ich sage es bewusst so, die hat nicht das Glück, dass sie, von ihr Dinge verlangt werden, oft die Zähigkeit, Ausdauer erfordern. Ja. Damit komme ich zum vierten Punkt, woran erkennt man belastbare Menschen? Ich muss natürlich eins noch dazu sagen, damit ihr das nicht falsch versteht. Es gibt auch eine Überforderung, ganz klar. Es gab auch Kinder, Jugendliche, die heute in meinem Alter sind oder älter, die wurden total überfordert, psychisch oder körperlich. Das möchte ich nicht beschönigen. Die Dosis ist entscheidend, wie überall. Woran erkennt man belastbare Menschen? Die Eltern sind unsere Wurzeln, das wollte ich ja gerade deutlich machen. Das ist unheimlich entscheidend, was wir von zu Hause mitbekommen haben, auch was unsere Eltern uns vorgelebt haben. Aber natürlich haben wir immer die Möglichkeit, auch selber noch eine Nachentwicklung zu machen, eine Nachreifung. Da gibt es sehr gründliche Untersuchungen von Menschen, die unglaublich Schweres in ihrem Leben überstanden haben. Also angefangen hat es mit Holocaust-Überlebenden in Israel. Wie haben die das geschafft, noch ein normales Leben zu führen? Aber natürlich hat man inzwischen auch viele, viele andere Menschen, die wirklich Schwerstes durchgemacht haben, untersucht. Was sind deren Merkmale? Warum brechen die nicht zusammen oder brachen die nicht zusammen? Ja. Es sind ganz bestimmte Einstellungen zum Leben und zu den Herausforderungen im Leben. Ich kann jetzt nicht alle aufzählen, ich habe nur 7, die ich persönlich für sehr wichtig halte, mal mir notiert. Und zwar, auch da könnt ihr ja prüfen, inwieweit es für euch zutrifft, sehr belastbare Menschen akzeptieren ihr Leben, wie es jetzt ist. Sie sehen sich nicht als Opfer, weder ihrer Eltern noch irgendwelcher anderer böser Mächte. Sie übernehmen die Verantwortung, auch wenn sie scheitern. Zumindest ein Teil der Verantwortung, muss ja nicht die ganze sein. Sehr belastbare Menschen schätzen sich selbst realistisch ein, arbeiten hart und können, wenn nötig, auch Grenzen ziehen, weil sie akzeptieren, dass sie Grenzen haben. Also zur realistischen Selbsteinschätzung gehört immer auch, dass ich akzeptiere, dass ich Grenzen habe. Und dann muss ich Grenzen ziehen. Das können die. Drittes Merkmal, sehr belastbare Menschen, und das ist ganz auffallend, haben nicht unbedingt viele Bekannte, aber sie haben Freunde. Und zwar, weil sie diese Freundschaften pflegen. Es ist ihnen wichtig, in einigen verbindlichen Beziehungen zu leben. Und was ihnen dabei hilft, auch interessant, belastbare Menschen sind nicht launisch. Ja, und auch nicht unbeherrscht, sie sind eher besonnen. Ganz wichtig in Beziehungen. Belastbare Menschen engagieren sich gern für andere, leben nicht für sich selber. Also die laden sich auch Lasten auf. Ja. Sie haben Interesse an anderen. Sie sind sowohl beruflich als auch privat, das ist was ganz Überraschendes, belastbare Menschen sind sehr gewissenhaft und zuverlässig. Also du kannst dich auf deren Wort verlassen. Und deshalb haben die auch seltener Probleme. Weil wenn du zuverlässig und gewissenhaft bist, hast du gute Rückmeldungen. Ja. Die haben auch seltener Trennungen, sei es beruflich, sei es privat. Ja. Sie können gut delegieren und abschalten, aber sie können auch um Hilfe bitten, wenn es sein muss. Das ist ja auch schon wieder, ja, Stichwort ehrlich, authentisch, dass man auch sagt, jetzt bin ich aber mit meinem Latein am Ende, jetzt brauche ich Hilfe, das können die. Und siebtens und letztens, auch ein auffallendes Merkmal von sehr belastbaren Menschen, sie glauben an einen Sinn in dem, was sie tun und was ihnen widerfährt, was ihnen geschieht. Sie sind, auch die Holocaust-Überlebenden haben gesagt, das hat irgendwie, muss das einen Sinn gehabt haben, dass ich das überstanden habe. Ja. Was mache ich jetzt draus? Ja. Zieht man die Summe aus diesen Merkmalen, wie gesagt, es gibt noch mehr, so zeigt sich, unentbehrlich ist offensichtlich, dass wir uns selbst etwas zutrauen. Das ist bei denen ganz ausgeprägt. Die trauen sich was zu, aber die muten sich auch was zu. Ja. Zutrauen ist das eine, aber sich auch was zumuten, zum Beispiel bei dem Sauwetter herkommen, ja, ist das andere. Und sie glauben dran, dass sie in keiner Lage, in die sie kommen, völlig hilflos sind. Ja, also sie haben die Überzeugung, und ich wünsche mir, ich hoffe, dass ich die auch mal habe, dass du immer irgendwas machen kannst. Das Zweite ist, sie haben erkannt, dass wir in Krisen und Notlagen jemand brauchen. Wir können nicht alles alleine schaffen. Wir brauchen Beistand und dafür müssen wir was tun. Beistand, enge Beziehungen, Vertrauen setzt immer eines voraus und das hat der Werner auch erkannt. Deswegen müssen wir ja alle schon einen Tag vorher anreisen. Der Werner hat erkannt, dass enge Beziehungen, also Vertrauen kannst du nur aufbauen, wenn du Zeit miteinander verbringst. Ja, das geht nicht über WhatsApp. HDL, hab dich lieb, Punkt. Das funktioniert nicht. Ja. Du musst Zeit verbringen, du musst den anderen erleben. Und das haben die gemerkt, deswegen konzentrieren sie sich auf ihre Beziehungen, die ihnen wichtig sind. Und natürlich gehört da auch dazu, um Freundschaften zu pflegen, dass man nicht den Starken spielt, wenn man es mal nicht ist. Also wer innerlich auf den Felgen daherkommt, der sollte das auch mal jemandem sagen können. Ja. Nicht überall rumposaunen, aber ein paar Leute sollte man haben, wo man sagen kann, die einen dafür nicht, also mal im Bild gesprochen, bei den Motorradfahrern ist ja immer das Spannende, wenn sie den Helm abziehen. Ja, wer kommt da raus? Einfach mal den Helm runter. Nicht immer dieses Schutzschild. Ja. Ehrlich werden. Das heißt für mich auch, und damit bin ich beim letzten Punkt, warum brauchen wir Gott? Der Gott Jesu Christi. Also Christsein heißt sich an Jesus orientieren. Okay, und wenn man sich an Jesus orientiert, so wie ich das mache, dann weiß man eines, Jesus hat sich nie stärker gemacht, als er war. Ja. Er hat zum Beispiel auch mal gesagt zu seinen Jüngern, ihr geht mir auf die Nerven, ich weiß nicht, wie lange ich euch noch ertrage. Ja. Und eine Situation gab es, und die finde ich unglaublich tröstlich, in der Nacht vor seiner Verhaftung, bat er drei seiner Jünger, ihn nicht allein zu lassen, mit ihm zu wachen. Er konnte natürlich nicht schlafen. Die drei erkannten den Ernst der Lage nicht und schliefen ein, darunter auch Petrus. Jesus weckte sie, sie schliefen wieder ein. dann hat er sie nicht mehr geweckt. Er hat kapituliert. War er jetzt Mutterseelen allein? Nein, war er nicht. Im Alten Testament, im Psalm 34, Vers 9 steht, Gott ist denen nahe, die ein gebrochenes Herz haben oder seelisch am Ende sind. Das heißt, wir müssen ihn gar nicht erst bitten, uns nahe zu sein. Er ist es schon. Er ist da. Ja. Er ist die Quelle, die unsichtbare Quelle, wie bei dem Ast, die sieht man ja auch nicht, von deren Wasser wir genauso leben wie der Ast, den die Feuchtigkeit erst flexibel macht und belastbar. Der Ast kann nichts dafür, wenn ich ihn abbreche und er austrocknet. Ja. Das steht nicht in seiner Macht, aber wir können was dafür tun, ob unsere Quelle mit uns in Verbindung ist oder wir mit ihr. Und wenn wir uns von der Quelle abschneiden, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir langsam austrocknen und immer weniger belastbar werden. Man kann auch sagen, wenn wir innerlich verdursten. Ich finde das faszinierend, dass man mit Gott immer und überall Kontakt aufnehmen kann, dass man eigentlich, man kann mit ihm sprechen, man kann sich einfach auf seine Gegenwart konzentrieren, man kann ihm im Prinzip alles sagen. Ich habe jetzt ein Interview mit dem Jürgen Klopp gesehen, da hat er gesagt, ja, also ich bete ziemlich viel, aber ich kotze mich dann schon auch mal bei Gott aus. Das fand ich unheimlich ehrlich. Er braucht ihn auch, hat er gesagt, um da seinen Frust abzulassen. Und er braucht jemanden, auf den er sich verlassen kann, außer seiner Frau. Ja. Sehr ehrlich. Ja. Zum Beispiel bei monotonen Autofahrten rede ich oft mit Gott. Ich weiß jetzt nicht, ob man das beim Motorradfahren auch kann, nebenher. Keine Ahnung. Kann ich nicht nachvollziehen, aber bei monotonen Autofahrten kann man gut beten. Ja. Wie war Gott Jesus nahe im Garten Gethsemane? Total interessant. In einem Evangelium steht, da schickte der Himmel ihm einen Angelos, der ihm Kraft gab. Angelos ist nicht der mit den Flügeln. Angelos ist ein Bote, ja, heißt auf Deutsch Bote. Wer das war, wie man sich das vorstellen muss, bleibt im Dunkeln. Aber Gott hat ihn gestärkt. Er war nicht verlassen, Gott verlassen. Dich schickt der Himmel. Wann habt ihr das zum letzten Mal gedacht? Wenn zum Beispiel ihr einen rettenden Einfall hattet, dich schickt der Himmel, Eingebung. Ja. Hat mir jetzt einer erzählt, ein Unternehmer sagte, mein Steuerberater hat gesagt, Sie müssen Konkurs anmelden. Keine Chance. Den schwarzen Anzug anziehen, so hieß das früher. Dann hat er nachts rumüberlegt und hatte die rettende Idee, den rettenden Einfall, habe ich zu ihm gesagt, also Alfred, das war doch eine Eingebung. Ja, dann habe ich gesagt, ja und von wem? Ja, hast recht. Von wem denn? Ja, Eingebung, mir wird was gegeben. Und das hat ihm geholfen, ja. Dich schickt der Himmel, da möchte ich jetzt doch auch was aus meinem Leben erzählen, weil ich es unvergesslich fand. Wir waren vor einigen Jahren auf dem Weg zu einem Vortrag zwischen Bonn und Köln und unser Auto hat auf der Autobahn buchstäblich den Geist aufgegeben. Wir schafften es gerade noch bis zur nächsten Tankstelle. Ich war nicht wie bei euch am Vortag angereist, ich war sogar relativ knapp in der Zeit, muss ich gestehen. Und wahnsinnig unter Zeitdruck. Also bis da der ACE gekommen wäre, alles viel zu spät. Ich brauche einen Engel, habe ich zu Gott gesagt. Ja. Na gut, ich habe natürlich auch was getan. Ich habe die nächste Frau angesprochen, die ich an der Tankstelle sah, die da tankte. Und die fuhr tatsächlich in meine Richtung. Und die fuhr sogar ziemlich schnell. Das war nämlich nötig. Ja. Und die fuhr sogar einen Umweg. damit sie mich an der Tür ablieferte mit meinem Mann und meinen Büchern. Die Petra, wir sind heute noch in Verbindung. Also ich weiß nicht, was ihr da an meiner Stelle gedacht hättet, aber für mich war ganz klar, also das konnte ich nicht selber machen, dass die richtige Frau zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Sagenhaft. Ich weiß, dass es nicht immer so glimpflich abgeht. Ich weiß, dass manches, was euch und mir schon geschehen ist oder in meinem Umfeld, werde ich nie verstehen in diesem Leben. Nie. Ich hoffe immer, dass ich es mal in der Ewigkeit verstehe. Ganz klar. Aber trotzdem bin ich überzeugt davon, dass die Belastbarkeit immer, die wahre Belastbarkeit immer drei Quellen hat. Du musst an dich selber glauben, aber auch deine Grenzen sehen. Du musst ein paar Menschen haben, wo du weißt, die stehen mir bei. Und du musst aber auch die Quelle, ja, die du nicht machen kannst, die Menschen nicht machen können, die Verbindung musst du auch pflegen, so gut du es kannst. Ich schließe mit einem Gebet. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen noch kennt, Alexander Solzhenitsyn, starb vor 15 Jahren, war ein russischer Schriftsteller und verbrachte 12 Jahre seines Lebens in russischen Straflagern und Verbannung noch ein paar Jahre, weil er Kritik geübt hatte. Und der hat ein Gebet geschrieben, was mich begleitet. Und damit schließe ich. Mein Gott, wie leicht ist es für mich, an dich zu glauben. Mit dir zu leben, wie leicht ist das für mich. Wenn ich zweifelnd nicht mehr weiter weiß und meine Vernunft aufgibt, wenn die klügsten Leute nicht weitersehen als bis zum heutigen Abend und nicht wissen, was man morgen tun muss, dann sendest du mir eine unumstößliche Gewissheit, dass du da bist und dafür sorgen wirst, dass nicht alle Wege zum Guten gesperrt werden. Dann sendest du mir eine unumstößliche Gewissheit, dass du da bist und dafür sorgen wirst, dass nicht alle Wege zum Guten versperrt werden. Diese Gewissheit wünsche ich euch allen und mir auch. Danke fürs Zuhören.